Unser Gott ist mächtig, er ist herrlich. Auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, wollen wir ihm vertrauen. Nur mein Gott ist der Herr aller Zeit. So haben wir gerade gesungen. Das sind tröstende Worte in dieser äußerst angespannten, unsicheren, nicht vorhersehbaren Zeit, die wir gerade durchleben. Aber ihr Lieben, wir haben in dieser Welt Geschwister, die allein deshalb, weil sie Christen sind, weil sie Jesus lieben, weil sie Jesus nachfolgen, schon seit vielen Jahren oder vielleicht schon ihr ganzes Leben in einer ungewissen Zeit mit Verfolgung, Diskriminierung und Leiden leben müssen. Und an diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen wollen wir an sie denken und wir wollen für sie beten. Zurzeit werden laut den Recherchen von Open Doors weltweit mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und diskriminiert. Das heißt, gegenwärtig ist das Christentum die weltweit am stärksten unterdrückte Religionsgemeinschaft. Leider hört man davon nicht viel in unseren Medien. Wir werden heute für unsere verfolgten Geschwister in Eritrea und Indien beten. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch ein Wort Gottes in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stellen, das uns zum Gebet motivieren soll. Sehr eigentlich ein Wort des Apostels Paulus, das uns daran erinnert, wie man vom Leiden zum Loben kommt durch Fürbitte und Vertrauen. Ich lese uns aus 2. Korinther, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Paulus beginnt ja diesen Brief mit einem Lobpreis, in dem er Gott als den Vater anbetet, der sich unserer Schwachheit erbarmt und uns in allen unseren Nöten tröstet und ermutigt. Und da schreibt er in Vers 8, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Was Paulus genau in der Provinz Asien erleiden musste, wird uns im Detail hier nicht beschrieben. Auf jeden Fall muss es so extrem gewesen sein, dass der Apostel und seine Mitarbeiter nach menschlichen Ermessen keine Möglichkeit mehr sahen, mit dem Leben davon zu kommen. Sie waren also an den Punkt gekommen, wo man sagt, das war's also. Wir werden sterben. Wir werden bald beim Herrn sein. Und ich denke, wir können aus diesen Versen ableiten, dass Leiden uns auf dem Weg der Nachfolge nicht erspart bleiben wird. Jesus und auch die Apostel würden sogar sagen, Leiden um Jesu Willen gehört zur Nachfolge dazu. Es ist eigentlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel gewesen in der Kirchengeschichte. Wir hier im sogenannten christlichen Abendland, vielleicht müssen wir sagen postchristlichen Abendland, haben uns an unsere Glaubensfreiheit gewohnt. Und es ist uns das nicht immer bewusst oder wir vergessen es. Christsein kostet in anderen Teilen der Welt auch heute noch viel, viel mehr als bei uns. Eigentlich in den meisten Ländern der Welt ist es nicht sicher, Christ zu sein. Und ich zitiere gerne Stephen Neal. Er hat diesen Klassiker geschrieben, dieses ganz wertvolle Buch Geschichte der christlichen Missionen. Und er schreibt dort, dass in den ersten drei Jahrhunderten, als eigentlich das Evangelium sich so wie ein Lauffeuer im römischen Reich in der damaligen Welt so ausbreitete, damals wusste jeder Christ, früher oder später werde ich über meinen Glauben Zeugnis ablegen. So ist die Gemeinde gewachsen, weil die Leute damals nicht geschwiegen haben. Sie haben das, was sie erlebt haben, weitergesagt. Sie haben es verkündigt. Und sie haben genau gewusst, ich werde irgendwann mal, weil ich von meinem Glauben Zeugnis abgebe, auch mein Leben riskieren. Und das müssen wir uns mal vorstellen, was das heute bedeuten würde. Wenn wir genauso mit diesem Bewusstsein das Evangelium weitersagen würden und niemandem versprechen könnten, ja, wenn du jetzt zu Jesus kommst und wenn du dein Leben Jesus übergibst, wenn du ihm dich anvertraust, dann wird das Leben hier auf der Erde nur besser werden. Sozusagen, ja, ich habe die beste Botschaft der Welt. Jesus ist die Antwort auf deine Schuldfrage. Er ist für deine Sünden gestorben. Er ist der Erlöser, er ist der Herr. Vertraue ihm dein Leben an. Aber wenn du Christ wirst, dann kostet dich das vielleicht dein Leben. Aber genauso haben die Christen damals im ersten Jahrhundert evangelisiert. Mit diesem Bewusstsein, dass Leiden zur Nachfolge dazugehört. Mit diesem Bewusstsein hat Paulus das Evangelium verkündigt. Und ich bin sicher, die Christen in Eritrea und Indien, für die wir heute beten werden, wissen das auch. Vielleicht kommen an so einem Gebetssonntag in uns auch kommt diese Frage hoch, was hat das alles für einen Sinn? Warum lässt Gott dieses Leiden zu? Wäre es nicht einfacher für seine Leute, für seine Kinder, für seine Diener, für seine Menschen, wenn er ihnen solche Situationen, in denen sie sogar am Leben verzweifeln, ersparen würde? Paulus nennt uns hier in diesem Text zwei Gründe, warum Gott Leid in unserem Leben zulässt. Zumindest hat er selbst das so erfahren. Hören wir, was er uns durch den Heiligen Geist in Vers 9b schreibt. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Mit anderen Worten sagt hier der Paulus, die allumfassende Absicht Gottes hinter allem Leid, das wir als Christen erfahren müssen, liegt darin, dass unser Vertrauen in Gott gegründet wird. Das ist also das Zweite, was wir hier sehen. Leiden festigt unser Vertrauen in Gott. So hatte das Paulus in einer aussichtslosen Situation in Asien erfahren. Und er sagt uns hier, wenn wir um Jesu Willen leiden müssen, werden wir entwöhnt von unserem Selbstvertrauen. Von diesem Vertrauen in die Welt. Und wir werden letztlich gefestigt in unserem Vertrauen in Gott. Wenn alle unsere Stützen und Krücken wegfallen und wir uns nur noch auf ihn werfen können und dann erfahren dürfen, wie er uns vor dem sicheren Tod rettet, dann wird das Vertrauen in Gott gefestigt. Und was genau ist der Anker dieses Vertrauens? Nun, Paulus und seine Mitarbeiter, die hatten die feste Gewissheit, sie hatten die feste Hoffnung, Gott kann die Toten erwecken. Ja, selbst der Tod um Jesu Willen, ist nicht das Letzte. Es ist im Grunde die endgültige Rettung bei der Auferstehung. Gott lässt also Leiden zu, damit wir entwöhnt werden von allem Selbstvertrauen. Und die Frage stellt sich also, was tun wir dort, wo unsere Möglichkeiten am Ende sind? Geben wir auf? Resignieren wir wie Hiobs Frau, die zu ihrem Mann sagte, sage Gott ab und stirb? Oder rufen wir wie der Psalmist das Dennoch des Vertrauens aus und dennoch bleibe ich stets an dir? Liebe Geschwister, Gott erfüllt nicht alle unsere Bitten, so wie wir das wollen, aber immer geschieht an uns, wo wir ihm ganz vertrauen, sein Retterwille. Von den verfolgten Christen hört man immer wieder, man liest das in den Berichten auch von Open Doors, dass sie sagen, wenn ihr für uns betet, sollte nicht das die höchste Priorität sein, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass wir standhaft bleiben im Glauben, in unserem Vertrauen an Christus. Leiden gehört zur Nachfolge. Leiden festigt unser Vertrauen in Gott. Noch einen dritten Gedanken nehmen wir aus diesen Versen, nämlich Leiden ruft zur Fürbitte. Denn Paulus schreibt in Vers 11, auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Ihr könnt beten, dass wir in Zukunft immer wieder Rettung erfahren, dass wir durchhalten und unser Vertrauen in allen dunklen und aussichtslosen Situationen in Gott setzen. Ihr könnt uns helfen, indem ihr für uns betet. Leiden ruft zur Fürbitte. Weil unsere Geschwister in Eritrea und in Indien und in vielen anderen Ländern der Welt um ihres Glaubens willen leiden, sind wir gerufen, für sie zu beten. Lassen wir uns also von diesem Wort Gottes heute Morgen ermutigen und beten wir mit Freuden, leidenschaftlich, mit Mitgefühl für die verfolgten Geschwister. Und wenn wir das wirklich tun, gehorchen wir nicht nur dem Wort Gottes, das uns dazu auffordert, sondern wir lieben dabei diese Menschen, denn Fürbitte ist eine Art, den anderen zu lieben. Das habe ich hier immer wieder gesagt. Ich finde es einen ganz wichtigen Gedanken, unterschätzen wir das nicht. Noch einen vierten Gedanken aus diesem Text möchte ich unterstreichen. Wir haben also gesehen, Leiden gehört zur Nachfolge. Es festigt und fördert unser Vertrauen in Gott. Es fordert uns auch auf, für diejenigen zu beten, die leiden müssen. Und noch ein viertes: Leiden führt zum Loben. Vers 11b. Wenn viele das tun, mit anderen Worten, wenn viele für uns beten, dass wir Rettung erfahren in unserem Leid, dass uns Gott noch Tage hier auf dieser Erde schenkt, damit wir für ihn wirken können. Wenn ihr also mitwirkt durch eure Gebete zu unserer Rettung, was passiert dann? Dann werden auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Könnt ihr den Gedankenfluss des Paulus hier nachvollziehen? Die Fürbitte der Geschwister für diejenigen, die Leid erfahren, Sie führt dahin, dass Gott die Gebete erhört. Und das führt zum Dank und letztlich zum Lob Gottes. Gott lässt Leid zu, es gehört zur Nachfolge. Aber gerade durch das Leiden lernen wir, nicht auf uns selbst, sondern allein in Gott zu vertrauen. Und Vertrauen, unser Vertrauen, das festigt uns. Es festigt uns auch in unserem Leid. Und wenn wir uns mitteilen und andere an unserem Leben teilhaben lassen, indem wir auch um Fürbitte bitten, dann dürfen wir wissen, wir stehen in unserem Leid nie allein. Christen stehen im Gebet füreinander ein. Und so wollen wir für unsere Geschwister beten, dass Gott sie in ihrer Not rettet und ihnen die Kraft gibt, die sie brauchen, um treu zu bleiben und Gott auch in den schwierigsten Umständen zu ehren. Und letztlich führt diese Fürbitte auch zur dankenden Anbetung Gottes. Denn wenn viele beten, wie heute an diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, dann bekommt Gott mehr Dank und Lob zurück, wenn diese Menschen Segen erfahren. Und so sehe ich in diesen Versen diesen Rhythmus vom Leiden zum Loben durch Fürbitte und durch Vertrauen. Wollen wir jetzt also für unsere verfolgten Geschwister im Fürbittegebet einstehen, damit sie in ihrem Leid getröstet, im Vertrauen gefestigt und gerettet werden aus ihrer notvollen Situation. Vergessen wir nicht, dass dadurch der Dank und das Lob Gottes vervielfacht wird. Amen.